Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Geisteswissenschaften zu studieren, das soll in den USA wieder attraktiver werden. Wir berichten darüber, wie auch Elite-Unis ihr Angebot entsprechend umbauen. Und wir stellen ein Lerncafé in Bremerhaven vor, das ganz niedrigschwellig Menschen erreichen will, die in der Schule nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Wer in Deutschland als Lehrerin oder Lehrer arbeiten möchte, der hat gerade die allerbesten Jobchancen. Fertig ausgebildete Pädagogen werden verzweifelt gesucht und meistens eben nicht gefunden. Deshalb gibt es auch immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger, also Menschen, die aus anderen Berufen ins Klassenzimmer wechseln. Zuletzt gab es jedoch Kritik an der Art und Weise, wie die Bundesländer diese neuen Lehrkräfte auf den Unterrichtsalltag vorbereiten. Thomas Sambol hat sich bei Bildungsforschern umgehört und einen Quereinsteiger in der Schule besucht.
3, 2, 1 und bitte.
Götz Zuber-Goos ist Theatermensch mit Leib und Seele. Er war Dramaturg, hat Regie geführt und Workshops veranstaltet. Dann hat er die Bühne gewechselt und ist Lehrer geworden. In seiner neuen Rolle gibt er nun Theaterunterricht an einem Hamburger Gymnasium.
Eine 8. Klasse ist Stühle werfen, manchmal. Und gerade beim Theaterunterricht. Und du brauchst da Nerven und Stahl und Ruhe, was natürlich nicht jeder schafft und ich auch nicht immer geschafft und so. Dann leider auch mal laut geworden oder richtig laut.
3, 2, 1, bitte.
Götz Zuber-Goos hat als Seiteneinsteiger weder Pädagogik studiert noch ein Referendariat absolviert. Die ganzen Tricks und Techniken der Wissensvermittlung, die klassische Lehrkräfte an der Uni und im Vorbereitungsdienst lernen, waren ihm fremd. Deshalb fiel ihm sein Rollenwechsel auch nicht leicht.
Wie steuert man eine Unterrichtsstunde? Wie ist es mit Ergebnissicherung? Diese Sachen. Und das ist quasi autodidaktisch. Also letztlich viel nachfragen, viel ausprobieren, auch scheitern.
Und Götz Zuber-Goos ist kein Einzelfall. Quer- und Seiteneinsteiger müssen oft ohne große Vorbereitung ins kalte Wasser springen und eine Klasse unterrichten. In Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel schon nach wenigen Tagen soweit. In Sachsen immerhin erst nach einigen Monaten. In berufsbegleitenden Kursen sollen die Neulehrenden dann dauerhaft fit gemacht werden für den Schulalltag. All das ist jedoch nicht genug, meint der Erziehungswissenschaftler Dirk Richter von der Uni Potsdam.
Es ist nicht das, was für eine gute Lehrerausbildung erforderlich ist. Es reicht also nicht aus, wenn jedes Land selbst definiert, wie Quer-Seiteneinsteigerqualifizierung aussehen soll und welche Mindestvorgaben es hier bedarf.
Und der Bildungsforscher Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung ergänzt,
dass es hier nach wie vor keine verbindlichen Standards gibt, auf die sich alle Bundesländer geeinigt haben, das ist in der Tat ein Skandal.
Ganz speziell regt sich Dirk Zorn über die Situation in Berlin auf. Über 2/3 der neuen Grundschullehrer sind dort Quer- und Seiteneinsteiger. Und die werden dann einer aktuellen Studie zufolge vor allem in sogenannten Problembezirken eingesetzt.
Dabei bräuchten natürlich gerade die Kinder an Brennpunktschulen die erfahrensten und besten Lehrkräfte. Das stellt in der Tat einen Verrat an den Lernchancen dieser Kinder dar.
Ob das wirklich so ist, müsste allerdings noch genauer untersucht werden. Beweise dafür, dass die Noten von Schülern in Quer- und Seiteneinsteigerklassen schlechter werden, gibt es bislang nicht. Dirk Richter würde gern mehr darüber wissen. Aber
in den Ländern ist das Interesse an der Forschung zu diesem Thema sehr begrenzt, da dieses Thema doch politisch sehr brisant ist und entsprechende Erkenntnisse, mögliche negative Ergebnisse in diesem Bereich natürlich auch politisch eine Nachwirkung nach sich ziehen.
Inzwischen sei der Lehrkräftebedarf in manchen Regionen allerdings so groß, dass die Anforderungen an die Bewerber immer kleiner werden, kritisiert der Erziehungswissenschaftler der Uni Potsdam.
Das heißt, auch Personen, die beispielsweise Lebensmittelchemie studiert haben, könnten so in die Schule kommen und ein Unterrichtsfach unterrichten, einfach weil es an Personen fehlt, die das tun. Aus der Praxis wissen wir von Beispielen, dass auch Personen, die nur eine Lehre absolviert haben, in der Schule tätig sind und dort beispielsweise als Aushilfslehrer arbeiten. Das sollte aus meiner Sicht möglichst vermieden werden.
Stattdessen sollten Quer- und Seiteneinsteiger nach bundeseinheitlichen Standards an den Unis vorbereitet und weiterqualifiziert werden, um die Qualität der Ausbildung zu sichern, meint Dirk Richter. Denn eines ist sicher, ohne Pädagogen wie Götz Zuber-Goos und Co. würde an vielen Schulen schon lange nichts mehr laufen. Dafür nimmt der 55-Jährige übrigens auch einiges in Kauf. Als Angestellter verdient er weniger als seine Beamtenkollegen. Und
natürlich gibt es Kollegen, ich denke da an einen an einer anderen Schule, der guckt mich, wie man so sagt, nicht mit dem Hintern an. Warum? Ich mache da keine Konfliktforschung, ich habe genug zu tun. Aber mir hat einmal ein Schüler gesagt, wo ich versucht habe, für Ruhe zu sorgen, was wollen Sie überhaupt, Sie sind ja gar kein richtiger Lehrer.
Lesen hält auch gesund. Wer nicht richtig lesen und schreiben kann, dem drohen im Alter bestimmte Gesundheitsrisiken. Laut einer US-amerikanischen Studie erkranken Betroffene fast dreimal häufiger an einer Demenz als Menschen, die das Lesen und Schreiben beherrschen. Die Forscher führen das darauf zurück, dass diese Fertigkeiten das Gehirn trainieren und es so vor einem geistigen Abbau schützen. In Deutschland gibt es rund 6,2 Millionen Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, doch weniger als 1% von ihnen geht in Alphabetisierungskurse. Viele dieser Angebote zeigen aber, wie etwa das Lerncafé in Bremerhaven, dass es eigentlich nie zu spät ist, lesen und schreiben zu lernen. Felicitas Böselager hat das Café für uns besucht.
Ich musste hier aus dem Satz, sind 10 Fehler drin und die musste ich, die Buchstaben, also die, da wurde was falsch geschrieben, das musste ich einsetzen und jetzt muss ich den Satz richtig abschreiben.
Frank Klapproth blättert durch die Seiten seines dicken Aktenordners voll mit Schreib- und Leseübungen. Bis vor ein paar Monaten war der 52-jährige Straßenreiniger funktionaler Analphabet. Das heißt, er konnte zwar einzelne Buchstaben erkennen, aber das Lesen fiel ihm so schwer, dass er den Sinn eines Textes kaum erfassen konnte. An diesem Winternachmittag sitzt er im Lerncafé des Projekts Aufbruch, besser lesen und schreiben und zeigt seine Fortschritte.
Da sehen Sie auch den Unterschied an der Schrift schon, ne? Also ich muss auch, und das ist auch jedem aufgefallen, auch in meiner Firma, dass die Schrift sich ganz schön verbessert hat.
Das sieht man tatsächlich. Während die ersten Sätze in Klapproths Ordner kaum lesbar sind, ist der Text, den er an diesem Nachmittag verfasst hat, gestochen scharf geschrieben. Bei Kaffee, Tee und Keksen macht Klapproth gemeinsam mit 7 anderen Teilnehmenden seine Übungen. Die Stimmung ist gelöst und das sei sehr wichtig, sagt Manuela von Müller, Projektleiterin von Aufbruch.
Das Konzept ist, dass die Menschen in sehr niedrigschwellig und sehr freundliche Atmosphäre, die eben überhaupt nicht an die Schule erinnert, in Lesen und Schreiben besser werden. Die haben ja unterschiedliche Alpha-Level. Und dann ist es so, dass immer Material für jede einzelne Person vorbereitet wird, woran sie Spaß haben. Es macht ja keinen Sinn, da irgendwas zu machen, weil das haben sie früher oft schon erlebt, dass sie irgendwie was machen mussten, was keinen Spaß macht.
Das Projekt wird vom Bundesbildungsministerium gefördert. Geld sei genug da, sagt von Müller. Die größte Herausforderung sei es vielmehr, die gering literalisierten Menschen zu erreichen.
Weil es ist ja eben auch gerade nicht die Teilnehmer, die jetzt viel lesen. Man kann also mit viel Plakaten und so etwas gar nicht viel machen. Man kann einfach nur dieses Umfeld informieren und dann ist manchmal jemand, der sagt, du, das wäre doch was für dich.
Außerdem sei Analphabetismus immer noch ein Tabuthema in Deutschland. Dabei sind hierzulande rund 6,2 Millionen Menschen davon betroffen. Aber nur weniger als 1% der Betroffenen gehen in Alphabetisierungskurse der Volkshochschulen oder zu anderen Lernangeboten.
Bei windigem Wetter wird die Wäsche bald trocken. Punkt. Im Herbst pflügt der Bauer seinen Acker um. Punkt.
Edith Zinker liest einer der Pädagoginnen im Lerncafé den Text vor, den sie in der vergangenen Stunde bearbeitet hat. Ihre Aufgabe war es, Wörter mit CK richtig zu trennen. Zinka ist 54 Jahre alt, Köchin und hat jahrelang versucht zu verstecken, dass sie eigentlich kaum lesen und schreiben kann.
Ja, früher hat man halt gesagt, wenn einer was gesagt hat, lies mal vor. Das habe ich immer gesagt, ja, könnt ihr ja lesen, ihr seid schneller. Ich lese etwas langsamer, das geht nicht so schnell. Und zack, haben die Leute das gelesen. Nee, oder mit Schreiben zum Beispiel, genau das Gleiche. Mama so und so, ich sage, das kannst du auch selber schreiben, ich gucke dann nach. Und zack, haben die Leute das geschrieben. Also kommt man da um die Ecken, ne? Ja, das sind so kleine Schummeleien. Ne, und andere Sachen wie Einkaufszettel und so, die kürzt man einfach ab. Hauptsache, man weiß selbst, was das ist.
Typische Schummeleien für Analphabeten, sagt Projektleiterin von Müller. Manche verbinden sich die Hand, um nicht schreiben zu müssen, verletzen sich selbst, um einen Attest zu bekommen. Solche lang eingeübten Vermeidungsstrategien seien oft schwer aufzubrechen.
Also ganz im Gegensatz zu Herrn Klapproth, es sind Menschen, die einfach sagen, ich habe das so lange geschafft, und dieses Trauma mit der Schule und Schulbank und lernen müssen unter Zwang, ist wahrscheinlich, vielleicht sitzt das so tief, dass sie dann sagen, ich möchte mich jetzt da gar nicht drum kümmern, ich schaffe das irgendwie und jetzt komme ich auch bis zum Ende damit durch.
Sowohl Frank Klapproth als auch Edith Zinker fiel es aber nicht schwer, ins Lerncafé zu kommen. Sie seien hier inzwischen zu einer Art Familie geworden. lernen auch bei anderen Aktivitäten zusammen schreiben. Zum Beispiel, wenn sie sich Rezepte fürs gemeinsame Kochen erarbeiten.
Letztes Mal hatten wir schön Grünkohl gemacht. Dann haben wir einmal gemacht Bolognese und Pasta. Dann haben wir im Sommer auch schon gegrillt. Naja, das ist schon mal, ich sage, da hat man Leute auch kennengelernt. Ich hatte auch Leute, die das gleiche Problem haben. Dann kann man auch viel leichter mit umgehen, auf jeden Fall.
Denn zu sehen, dass andere Menschen die gleichen Probleme haben, senkt auch die Scham. Zumal die Lebensgeschichten der Teilnehmenden an diesem Nachmittag alle gemein haben, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Jugend durchs Raster gefallen sind. Klapproth zum Beispiel ist von Geburt an auf einem Auge blind und gemeinsam mit seinen 7 Geschwistern in einem Heim aufgewachsen. Von dort aus sind sie alle auf eine Sonderschule gegangen.
Da waren wir mit 25, 30 Leuten in einer Klasse und Hauptsache du kommst durch. Und da hat nicht so jemand drauf geachtet. Und ich bin ja auch seit Geburt an blind und da ist das auch mit meiner Schrift nicht so perfekt gewesen, aber geachtet hat keiner drauf.
Bei Formularen für Behörden zum Beispiel habe ihm immer eine seiner Schwestern geholfen. Trotzdem wuchsen Klapproth irgendwann auch seine Rechnung über den Kopf. Er konnte sie schlicht nicht lesen. Inzwischen ist er wieder schuldenfrei, bezieht nicht mehr Hartz IV, traut sich Behördengänge alleine zu und will, wenn er im Lerncafé genug gelernt hat, seinen Hauptschulabschluss nachholen.
Ja, ich steige jetzt besser durch diese Anträge, die man stellen muss. Und ja, also ich fühle mich freier, auf Deutsch gesagt.
Auch im Lerncafé sind die Pädagoginnen stolz auf seine Fortschritte.
Du bist selbstbewusster geworden, ne? Ja, ja, siehst du? Aber einiges.
Wir haben ja eben in dem Bericht über Analphabetismus gehört, dass viele Menschen schon in der Schulzeit durchs Raster fallen. Um das zu vermeiden, gibt es inzwischen einige Projekte für Grundschulen, die schon frühzeitig Lesedefizite aufdecken und beheben wollen. Eines davon ist FILBI, das Kürzel steht für Fachintegrierte Leseförderung Bayern. Und seit dem vergangenen Schuljahr üben etwa 43.000 Jungen und Mädchen mit FILBI Lesen. Positiver Nebeneffekt: Regensburger Wissenschaftler testen fortlaufend, wie gut oder schlecht das Programm Kinder beim Lesen lernen tatsächlich fördert.
Man kann sich ein Leben ohne Computer kaum mehr vorstellen. Doch wer hat ihn eigentlich erfunden? Der Erfinder des ersten Computers war Konrad Zuse.
Ein Klassenzimmer in der Grundschule am Bauhausplatz in München. 25 Jungen und Mädchen der Klasse 2C sitzen im Sommer vor ihren Arbeitsheften. Sie lesen einen Text und hören gleichzeitig über Lautsprecher ein Audio. Die Kinder hören das Audio bereits zum zweiten Mal. Beim ersten Mal haben sie ihren Text stumm mitgelesen. Jetzt versuchen sie, simultan halblaut mitzusprechen.
Zuse nannte den ersten Computer Z1.
Er war aus Blech und Glasplatten.
Er hatte viele Kurbeln und Walzen.
Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Professor Dr. Anita Schilcher und Dr. Johannes Wild haben das Leseflüssigkeitstraining konzipiert, das die Bauhausschule einsetzt. Fachintegrierte Leseförderung Bayern nennt sich ihr Projekt, kurz FILBI. Das Lesen mit Unterstützung von Audios ist der erste Baustein des Programms.
Wir haben uns deshalb für das Lesen durch Hören entschieden, weil es die Kinder bei dem doch relativ anspruchsvollen phonologischen Rekodierungsprozess entlastet. Also die bekommen durch das professionelle Lesevorbild eine Unterstützung, können so Sichtwortschatz aufbauen, haben eine Orientierung hinsichtlich der Geschwindigkeit, was die Betonung von Hörtexten ausmacht, und können so Leseflüssigkeit langfristig besser aufbauen.
Die Audios sollen also beim Entschlüsseln der gedruckten Zeichen unterstützen und die Kinder immer mehr Wörter auf einen Blick erkennen. Und weil nicht jedes Kind gleich schnell liest, gibt es die Audios jeweils in 3 Geschwindigkeiten: langsam, mittel und schnell. Ob die Methode wirksam ist, untersucht die Universität Regensburg mit einer empirischen Studie. 10.000 Kinder werden 3 Schuljahre lang mehrmals getestet. Und mit 2000 Schülerinnen und Schülern verglichen, die regulären Deutschunterricht machen. Eine solche Feldstudie sei selten, sagt Professor Schilcher.
Wir wollen einfach schauen, wirkt es bei allen gleich? Was sind die Bedingungen, unter denen das besonders gut wirkt? Welche Schülergruppen und welche Klassen machen besonders gute Fortschritte? Und wie wirkt sich auch eine Langzeitförderung über 3 Jahre aus? Also soweit wir wissen, gibt es dazu wirklich sehr, sehr wenig Forschung.
An der Bauhausschule läuft dann auch tatsächlich nicht alles wie von Schilcher und Wild geplant. Die Kinder hören die Audios immer nur in der mittleren Geschwindigkeit. Es wäre zu aufwendig, die Klassen für ein halbstündiges Lesetraining extra in drei Gruppen aufzuteilen. Manche Kinder fühlen sich deshalb unterfordert.
Es macht mir manchmal Spaß, aber manchmal denke ich einfach, es ist halt ein bisschen zu langsam und ich will halt, dass die Frau ein bisschen schneller liest.
Lehrerin Gabriele Kellner ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Programm und meint, dass ihre Schüler besser geworden sind. Mittlerweile haben Schilcher und Wild auch die ersten Daten ausgewertet und die bestätigen den Eindruck.
Dass vor allem die schwächeren und mittleren Schüler profitieren im Vergleich zum regulären Unterricht. Das heißt, gerade die Risikoschüler oder die sonst eher benachteiligten Schüler werden durch Philby gefördert. Die stärkeren Schülerinnen und Schüler, die profitieren stärker vom regulären Unterricht.
Für die leistungsstärkeren Kinder haben Wild und Schilcher deshalb bereits Zusatzmaterialien entwickelt, damit auch sie von Philby profitieren.
Judith Schönecke stellte das Leselernprogramm Philby für uns vor. Wo willst du denn damit mal später arbeiten? Diese Frage wird immer noch gern Leuten gestellt, die geisteswissenschaftliche Fächer studieren. Wenn sich dann auch noch der Berufseinstieg schwierig gestaltet, ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn sich immer mehr Studienanfänger für andere Fachrichtungen entscheiden.
Campus und Karriere. International.
Dieser Trend ist seit einigen Jahren schon in den USA zu beobachten, doch viele Universitäten steuern inzwischen dagegen und entwickeln neue Angebote in den sogenannten Humanities, selbst an einer sogenannten renommierten Hochschule wie Harvard. Klaus-Martin Höfer war für uns dort.
Michael McCormick lehrt seit beinahe drei Jahrzehnten Geschichte an der Harvard-Universität. Gerade hat der Professor mit dem Schwerpunkt Ende des Römischen Reiches etwas Neues ausprobiert. Einen Drei-Monats-Kurs mit einem ganz neuen Ansatz, interdisziplinär, über die eigenen Fachgrenzen hinaus. Ein Geschichtskurs, bei dem es auch um Genetik und um Töpferei geht.
What it is a presentation to the undergraduates of how science is undergoing a revolution in technology and in methods.
In dem Kurs zeigen wir, welche technologische und methodische Revolution und welche neuen Fragestellungen es in den Naturwissenschaften gibt, mit denen völlig unerwartet vollkommen neue Aspekte der menschlichen Vergangenheit erhellt werden. Zum Beispiel werden Umweltaspekte, Klimawandel und solche Dinge jetzt nachgewiesen. Dank dieser neuen naturwissenschaftlichen Methoden.
Nicht nur Geschichtsfakultäten leiden unter Studentenschwund. In den vergangenen 10 Jahren hat sich in den USA die Zahl der Literatur- und Sprachstudenten im Hauptfach um ein Drittel verringert, ebenso die der Philosophiestudenten. Religion sank um 43%, Englisch sogar um die Hälfte. Geschichtsprofessorin Liza McGurr koordiniert an der Harvard-Universität die Bachelor-Studienangebote. Den Bruch bei den Geisteswissenschaften sieht sie in der Rezession Ende der Nullerjahre.
Ich denke, die Wirtschaftskrise hat ganz klar einen dramatischen Schnitt ausgelöst. Studenten wollen nun etwas Praktisches oder Pragmatisches studieren. Ein Abschluss, der ihnen zu einem Beruf verhilft. Das war eine richtige Verschiebung.
Ingenieurwissenschaften, Informatik und Mathematik erleben seitdem einen Boom. Versprechen sie doch vielen Studenten gute Jobs. Eine Studienwahl, die auch die Eltern beruhigt. Harvard, eine Universität, deren Absolventen sich eigentlich keine Sorge um einen Arbeitsplatz machen müssen, hat darauf mit Grundlagenkursen reagiert, wie dem von Professor McCormick. Zusätzlich hat Koordinatorin Liza McGurr sogenannte Career Cluster zusammengestellt. Empfehlungen für Seminare, die auf unterschiedliche Berufsfelder vorbereiten.
Which is to basically wir haben diese Kurse nicht geändert, aber wir sagen, diese Kurse zusammen mit denen anderer Fakultäten sind ein Einstieg in Business und Consulting, in Rechtswissenschaften oder auch in internationale Beziehungen und Regierungshandeln.
Andere Hochschulen haben ebenfalls ihre geisteswissenschaftlichen Kurse überarbeitet und binden Aspekte aus vermeintlich für die Studenten lebensnäheren und karriererelevanteren Bereichen ein. Zum Beispiel, indem Studenten ein Videospiel auf der Grundlage von Dantes Inferno entwerfen oder in den Literaturwissenschaften geschaut wird, wie Romanautoren zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten Geld und Geschäfte machen, thematisieren und problematisieren. Liza McGuire ist überzeugt, dass die speziellen Harvard-Kurse nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern Tugenden und Fähigkeiten, die fürs Berufsleben wichtig sind.
We prepare them to be powerful communicators. We prepare them to really marshal arguments, to take apart evidence and bring it back together.
Wir bereiten sie darauf vor, gut zu kommunizieren, ihre Argumente zu ordnen, Nachweise auseinanderzunehmen und wieder zusammenzustellen, sozusagen mit Bruchstücken an Wissen zu arbeiten, Argumente, Interpretationen und Analysen zu erstellen. Diese Fähigkeiten braucht man am Arbeitsplatz. Ich denke, Studenten müssen das nur besser verstehen.
Ja, ich hoffe, wir waren für Sie verständlich. Wir sind am Ende dieser Sendung von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hier geht's gleich weiter mit den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Ein Thema dort, der Dokumentarfilm Spuren, die Opfer des NSU.